Preist dem Herrn. Halleluja. Jesus lässt uns nicht allein. Die Sache Jesu geht weiter. Und wir haben den ganzen Monat August so viel über Jesus gehört. Und jetzt, was macht Jesus jetzt? Wie geht's ihm jetzt? Wir wollen mal nach seiner Gesundheit uns erkundigen. Was macht der Herr Jesus jetzt? Und in meiner Bibel heißt es, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Die Menschen können einen verlassen, die Menschen können einen vergessen, die Menschen können einen abschreiben, aber Jesus bleibt immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Preis Gott. Was hat man aus Jesus gemacht? Ich werde heute einen Gang durch die Kirchengeschichte machen, ein bisschen so Gedanken machen, was ist aus Jesus geworden? Was ist aus den Aposteln geworden? Was ist aus der Gemeinde Jesu geworden? Der Teufel hat ja gewütet und versucht, alles Mögliche dran zu setzen, um die Gemeinde Jesu zu zerstören. Aber die Gemeinde Jesu freut sich nach 2000 Jahren immer noch. Und da geht's eher gut. Zwar haben wir in der Christenheit die zwei großen Kirchen, evangelische und katholische Kirche. Das ist daraus geworden, aus der Sache Jesu. Das wurden nur Institutionen. Aber Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und die Gemeinde Jesu ist immer wieder weiter gewachsen im Untergrund. Meistens im Untergrund. Irgendwo im Verborgenen. Und es flammt immer wieder auf, so wie ein Waldbrand. Den konnte man nicht löschen, diesen Waldbrand, den Jesus Christus angezündet hat. Was hat man aus Jesus gemacht? So, man hat vieles nach ihm benannt. Man nennt CDU, CSU, was weiß ich, christliche Bibelpartei und alle möglichen christlichen Namen gegeben. Man hat so viele christliche Institutionen gegründet. Aber ist das, was Jesus wirklich wollte? Es gibt so viele Trittbrettfahrer, die aufspringen und sagen, guck mal, Jesus, was Wunderbares, wir machen mit. In Lukas Kapitel 9, Vers 49, da haben wir einen Wundertäter, der wirkt auf der anderen Straßenseite, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, zur Zeit Jesu noch. Und da kommen die Apostel entsetzt und sagen, Meister, hier Johannes war, Meister, wir sehen einen, der treibt hier auf der anderen Seite die Dämonen aus in deinem Namen. Und wir haben versucht, ihn zu wehren, aber er folgt uns nicht. Was sollen wir machen? Hören wir zu, was hier Jesus sagt. Und wir haben versucht, sagen sie, wir haben versucht, ihn daran zu hindern. Aber er geht nicht mit uns. Er will mit uns nichts zu tun haben. Er macht so eine eigene Regie, eine eigene Rechnung. Er treibt Dämonen aus. In deinem Namen, Herr. In deinem Namen. Und Jesus sprach, und hört zu, wie Jesus tolerant ist. Und er sprach, wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Und wer nicht mit dir ist, ist auch nicht mit dir, verstehst du, und wird auch mit dir nicht sein. Und deshalb sagt Jesus, deshalb, lass beides wachsen bis zur Ernte. Das Gute und das Schlechte. Wir sehen auch in ein paar Jahre später, 30 Jahre, 40 Jahre später in Ephesus, die Söhne von Skephas haben versucht, da die Dämonen auszutreiben. Im Namen Jesus, den Paulus predigt, Teufel raus. Und du siehst, was da passiert. Es gab immer wieder so Trittbrettfahrer, die mitgemacht haben. Oder in Samaria, Simon der Zauberer, der verzauberte das ganze samaritische Volk. Ja, und Gott ist groß, da sprach viel von Gott, aber nichts von Jesus. Und du siehst, viele Esoteriker sprechen von Gott, vom Vater und so weiter, aber nicht von Jesus. Jesus ist ein rotes Tuch für sie. Was ist aus Jesus geworden? Ein Gang durch die Kirchengeschichte. An Pfingsten wurde die Gemeinde Jesu gegründet in so einem kleinen Haufe. Von 500 Leuten, die am Anfang bei der Auferstehung Jesu dabei waren, der Auferstehung Jesu gesehen haben, sind nur noch 120 übrig geblieben. Und die sind auf dem Söller dort, auf dem Sionsberg versammeln, beten, besprechen, was auch immer ist, 10 Tage zusammen. Und dann kommt der Heilige Geist. Und von dem Moment hat sich was geändert. Jesus ist in den Himmel gefahren und die waren einmütig beieinander, bis der Tag der Pfingsten kam. Interessant ist der Tag der Pfingsten. Der Heilige Geist kam am Tag des Wochenfestes, so heißt es in den jüdischen Traditionen. Und 3000 Menschen wurden an diesem Pfingsttag zugefügt. Da wurden 3000 Leute getauft. Musst du es vorstellen? 3000 Leute wurden an einem einzigen Tag getauft. Das war eine Täuferei. Ha. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Und hier, 3000 wurden zugefügt und Pfingsten bedeutet die erste Ernte im gelobten Land. Das war Pfingsten also die erste Ernte im gelobten Land. Das war die erste Ernte Jesu im gelobten Land, im Judäa. Und es war eine symbolische Wiederherstellung nach der Bibel. Denn wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, Vers 5 und bis 8. Da lesen wir, in Jerusalem hatten zu jener Zeit fromme Menschen gewohnt, Juden aus aller Welt. Also die Sammlung Israels hat stattgefunden.
das, was die Propheten verheißen hatten. Und dann geschah ein mächtiges Brausen vom Himmel. Alle liefen zusammen, sie waren fassungslos. Jeder der Jünger fing an zu sprechen in anderen Sprachen, ohne Dolmetscher. Fassungslos hörten jeder in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. Wie ist das möglich? Da riefen sie außer sich. All diese Leute sind nur Galiläer, einfache Leute. Die sind ungebildete Leute, wie der Hohepriester einmal sagte. Wahrscheinlich können sie nicht einmal richtig schreiben und lesen. Und nun hören wir, wie sie in unserer Muttersprache reden. Jeder von uns hört in seiner eigenen Sprache. 17 verschiedene Sprachen sind erwähnt in der Bibel, die gehört worden sind damals am Pfingsttag. Also die 12 Apostel, die reden in Sprachen. 3000 Menschen bekehren sich. Verstehe diesen Zusammenhang. Bei der Gesetzgebung am Sinai, da als Moses runterkam vom Berg, da tanzen die Israeliten um das goldene Kalb. Und das war ein Fluch. Und Moses zerknallt und zerstört die Tafeln, die Gott geschrieben hatte, diese Gesetzestafeln. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 2 und Kapitel 32, Vers 25 und folgende Verse. Moses war so entsetzt, verlor seine Beherrschung. Und dann sagte Aaron, du bist Priester und du hast das zugelassen, das goldene Kalb zu machen, du hast sogar denen geholfen. Nun hatten Israels Feinde Grund zum Spott, heißt es hier. Und Moses stellte sich am Eingang des Zeltes und rief, wer auf der Seite des Herrn ist, der soll hier rüberkommen. Eine Stunde der Entscheidung war das. Und da versammelten sich alle Leviten zu ihm. Und er sprach zu ihnen, also Moses, der Herr, der Gott Israels, befiehlt euch, legt eure Schwerter an und geht durch das ganze Lager der Israeliten von einem Ende zum anderen. Und jeder soll seinen eigenen Freund, Verwandten, Bruder oder wer auch ist, umbringen. Stellen wir uns sowas vor. Schlimm. Die Leviten gehorchten und an diesem Tag starben 3000 Männer. Du siehst, am Pfingsten bekehren sich 3000 Leute. Das war der Tag der Gesetzgebung am Sinai, also symbolisch hier die erste Ernte und Gesetzgebung, wo man sich daran erinnert. Und hier starben dort im Sinai 3000 Menschen. Gott gab hier Israel nach 1500 Jahren noch die zweite Chance. Sie können jetzt Jesus annehmen, sie können gerettet werden und sie haben es angenommen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und jetzt breitet sich das Evangelium aus und die Gnade Gottes wird jetzt unter alle Nationen und Völker getragen. Alle Menschen sollen jetzt zu Jüngern gemacht werden. Matthäus 28, Vers 19. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Übrigens, das will ich euch auch noch sagen, wir werden am Sonntag, den 8. September, einen Taufgottesdienst im Tegeler See haben. Wer noch nicht getauft ist, der soll sich Gedanken machen, ob er nicht auch getauft werden wollte und sollte. Denn in der Bibel heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also wir werden diese Taufe Sonntagnachmittag so um 15 Uhr haben. Wir werden das alles ausarbeiten, wo ihr da hinkommen könnt und wie und was. Und ich habe im 100-jährigen Kalender nachgeguckt. Es wird schönes Wetter sein. Die Sonne wird scheinen. So, und ich werde taufen. Und es wird ein Fest sein. So ähnlich wie in Jerusalem. Damals. Ja, ein Fest. Sag deinen Freunden und Bekannten mit, deine Familie, wenn sie noch nicht getauft sind, sollten sie sich taufen lassen. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Taufe wieder abhalte. Vielleicht im nächsten Jahr wieder. Und wer weiß, ob wir noch da leben, ob wir noch da sind, ob wir nicht vielleicht schon entrückt sind. Deshalb, wenn du die Gelegenheit hast, nimm diese Gelegenheit. Deine Seele ist wichtiger als irgendwie Familienausflug oder irgendein Freizeitbetrieb. So, anfangs hatten die Juden Angst, den Menschen das Evangelium zu predigen. Sie haben Angst gehabt vor den Nichtjuden. Da geht man nicht und die bekehrt man nicht. Die sollen nicht ins Reich Gottes kommen. Weißt du, wir sind ein exklusiver Club. Wir Juden, wir sind was ganz Besonderes. Wir sind das auserwählte Volk. So, und du siehst, der Heilige Geist ist gekommen und der fiel auf diese 120 Leute und sie redeten zu all diesen Menschen, also in fremden Völkern. Und die sind nachher später nach diesem Fest in Jerusalem in ihre Städte und Länder gegangen und haben dort das Feuer, das Evangelium weitergetragen. Du siehst, das Evangelium hat sich ausgebreitet durch die Sache, was in Jerusalem passierte. Aber die Juden, sie wollten in ihrer Tradition, auch so die Christen, die Frommen in ihrer Tradition und in der jüdischen Komfortzone bleiben. Wir bleiben das, was wir sind. Wir lassen uns taufen, jawohl, aber wir bleiben noch Juden dabei. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder bist du ein Jude oder du bist ein Christ. Entweder bist du ein Moslem oder du bist ein Christ. Entweder bist du ein Buddhist oder du bist ein Christ. Du kannst nicht zwei verschiedenen Weltanschauungen dienen. Entweder oder. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und Der Herr Jesus hat das Judentum verlassen. Der Heilige Geist hat das Judentum verlassen. Und Israel hat ihren Auftrag erfüllt. Sie haben Jesus zur Welt gebracht. Und es gibt keinen heilsgeschichtlichen Auftrag mehr für Israel. So müssen sich bekehren wie alle anderen Menschen auch. Aber die Juden waren nicht gehorsam. Sie blieben ganz fest treu in Jerusalem, in ihrem Gottesdienst. Aber dann lässt der liebe Gott etwas kommen. Verfolgung. Und Verfolgung bringt die Leute auseinander. Und die Verfolgung hat die Christen zerstreut in alle Herren Länder. Und da heißt es Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und es erhob sich an diesem Tag eine große Verfolgung. Der Stephanus wurde da gesteinigt. Und Saul von Tarsus hat große Spaß und Freude gehabt an der Verfolgung der Christen. Und erhob sich eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und da zerstreuten sich alle über das Land Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben zusammen. Du siehst, wenn man nicht will, Gott bringt schon bei. Dann kommt Verfolgung, dann kommt eine Hungersnot, dann kommt eine Schwierigkeit, dann kommt irgendein Problem, dann, was weiß ich, kommt Krieg. Und dann werden die Menschen flüchtig und müssen laufen. Und die, die dann irgendwo hinkamen, die haben das Evangelium gebracht. Gott kommt zu seinem Ziel, so oder so, da brauchst du ihm nicht nachhelfen und ihm auch nicht erklären, wie er es machen sollte. Gott hat sein Werk, seinen Plan und so weiter. Und das, sein Plan und seine Idee war, macht euch die Erde untertan und füllt sie. Füllt sie mit dem Evangelium, nicht nur mit Menschen, mit dem Evangelium. Jesus erzählt in einem seiner Gleichnisse, und alle seine Gleichnisse haben mit ihm zu tun und mit dem Reich Gottes, der Senfkorn. Der Senfkorn ist der kleinste Same, aber wenn der mal in die Erde fällt und Wurzeln bekommt, wird es zu einem großen Baum. Lies mal Markus Kapitel 4, Vers 30. Mein Thema ist, was ist aus Jesus geworden, aus der Sache Jesu? Und da heißt es, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch welches Gleichnis wollen wir es schildern? Und dann sagt Jesus, es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle anderen Kräuter und treibt große Zweige, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Alle Vögel unter dem Himmel. Ja. Seitdem sind in der Kirche alle und in der Gemeinde Jesu alle möglichen Vögel unterwegs. Verstehst du? Bunte Vögel, schwarze Vögel, kleine Vögel, große Vögel. Ja. Da geistert es nur und zwitschert es. Bei mir im Haus, da bewächst das Haus mit so, mit Sträuchern und da zwitschert und zwitschert. Ich denke, so viele Vögel habe ich hier an meinem Haus, an der Hauswand, die dann in dem Gestrüpp da groß sich Jungen aufziehen und die zwitschern und pfeifen. Und so ist es auch hier bei dem Gleichnis gewesen. Da gibt es so viele Vögel. Vögel sind ein Bild für freie Geister. Ja, nicht nur für Singvögel. Da gibt es auch Raubvögel, für freie Geister. Und Vögel sind ein Bild für Geist. Und du wirst erstaunt sein, was alles so unter dem Namen Jesu und dem Namen des Christentums passiert. Was ist aus Jesus geworden? Da sind Esoteriker gekommen, da sind Buddhisten gekommen, Muslims gekommen. Fast in allen Religionen ist Jesus großer Mann. Natürlich, sie kennen nicht den Heiland als Erlöser, aber er ist was Besonderes für die ganzen bunten Vögel. Du glaubst gar nicht, als ich in Indien ganz unten am Zipfel von Indien war, da gibt es wellensichtliche Papageien, die fliegen durch das Gebüsch, die kannst du fast fangen. So viel in den Dschungeln und diesen bewachsenen Wäldern. Die Vögel. Und in dem Blättwerk, seine Zweige und so weiter, heißt es hier, können sie in Sicherheit wohnen vor den Raubvögeln. Natürlich, wir haben auch Nachtigalle, die sind auch schöne Vögel. Die singen und die üben schon nachts, bevor die Sonne aufgeht, ihre Stimme. Nachtvögel, einsame Singvögel, sogar exotische Paradiesvögel. Alle Vögel fliegen, finden Zuflucht unter diesen Zweigen. Du musst es verstehen, das Gleichnis. Wenn du das verstehst, dann machst du doch keinen großen Kopfzerbrechen. Ja, da gibt es so viele Irrlehren, Sonderlehren. Da gibt es verschiedene Sekten. Was glaubst du, wie viele tausende Sekten es eigentlich gibt unter dem christlichen Vorzeichen? Alle lesen aus der Bibel, alle erzählen von Jesus und jeder zu seiner eigenen Richtung. Nur nebenbei. Die großen und die kleinen Vögel, sogar Fledermäuse, haben Zuflucht. Und es stäuchen manchmal zur Not. In der Gruppe um Jesus gab es für alle Leute Platz. Stell dir vor, auch für einen Judas Ischariot, einen Verräter. oder einem Feigling wie Petrus. Es gab für alle, bei Jesus gibt es für alle Typen Zuflucht. Ich will das nur betonen, weil wir so was Exotisches denken, auch als Christen, wir Pfingstler, wir Charismatiker, wir Evangelikale, wir Freikirchler, wir Volkskirche, was weiß ich, wir sind was Besonderes. Nein, bei Gott ist so viel Zuflucht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle. Und deshalb gibt es so viele Gemeinden und Gruppen, die einen predigen auf die Art, die anderen auf die Art, und die anderen sind ganz still und leise, die anderen sind ganz laut und flattern mit den Händen, machen Wind. Aber alle reden von Jesus. Und letztendlich kommt der Tag der Ernte. Lies mal, was ist aus Jesus geworden, aus der ganzen Geschichte mit Jesus? Schon ganz am Anfang die Gütergemeinschaft. Wir lesen in der Apostelgeschichte die Gütergemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam. Das waren die ersten Sozialisten, Kommunisten. Und die Kommunisten berufen sich auch auf Jesus. Ja, das waren, sie hatten alles gemeinsam. Aber die erste Frucht war faul, in aller Liebe. Das hat nicht lange gehalten. Irgendwann fing da eine Schwester zu meckern und die andere fing auch zu murren. Ja, die kriegen mehr als wir. Die einen werden bevorzugt, die werden benachteiligt. Und so entstand Zwietracht. Und da hörten die Wunder und Zeichen auf. Da, wo Uneinigkeit entsteht. Und solange die Einheit da war, bis und so weiter, war alles okay. Aber dann fingen sie an zu murren, zu kritisieren, unzufrieden zu sein. Und was passiert? Dann beginnt die Verfolgung. Wenn wir anfangen zu murren und nicht eins sind, denn wenn der eine in der Richtung zieht und der andere in jene Richtung zieht, dann wird das Reich Gottes zerrissen. Und so ist es auch hier zerrissen worden. Die Gütergemeinschaft geplatzt, und nirgendwo lesen wir nachher später in der Bibel, dass das weiter praktiziert wurde. Wenn es so gut gewesen wäre, wenn es vom Herrn und vom Heiligen Geist gewesen wäre, dann wäre es weitergemacht worden. Aber das war eine Erfindung der Essener. Damals, die hatten Gütergemeinschaft, die haben verkauft und die waren die Armen im Land, die dann auf das Reich Gottes warteten. Von daher kamen die vielen Leute um Jesus herum, bei der Brotvermehrung, zum Beispiel diese 15.000, 20.000 Leute, die Essener. Und die haben gedacht, das müssen wir übernehmen von den Essenern, nicht nur von den Juden. Verstehst du, Christen versuchen von dem was zu übernehmen, von jenem was zu übernehmen, von diesem was zu übernehmen. Nein, Jesus geht seinen eigenen Weg. Ich muss von niemandem übernehmen, ich muss nichts von der katholischen Kirche was übernehmen, von der evangelischen Kirche nichts übernehmen, ich muss nicht von irgendwelchen Freikirchen was übernehmen. Gott führt uns individuell. Halleluja. Jeden anders. Und sie murrten, und dann kam Verfolgung, die Gemeinde wurde zerstört und zerstreut. Und da heißt es, Saul von Tarsus, Apostelgeschichte 1 nochmals, Saul war mit der Steinigung des Stephanus vertraut und einverstanden. Und noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung in Jerusalem ein. Und Stephanus war ein Diakon. Der sollte Suppe ausschenken mit Philippus und den anderen sieben Diakonen. Und gegen den begann eine Verfolgung. Und dann sind alle anderen geflohen, außer den Aposteln. Sie blieben zusammen. Und die anderen zerstreuen sich in die Landbezirke von Judäa und Samaria. Apostelgeschichte 8, Vers 4 und folgende Verse. Und ich spreche darüber, was ist aus Jesus übrig geblieben? Aus der Sache Jesu, aus der Sendung, aus der Mission, aus der ganzen Gemeinde, aus der Erweckung. Ja, eine Erweckung. Und ich muss ehrlich sagen, eine Erweckung hält nicht länger auf an als 3 Jahre. Die meisten Erweckungen, die halten nur kurze Zeit, und dann fängt man an zu organisieren, dann baut man eine Bibelschule, dann ordiniert man Leute und so weiter, dann wird's menschlich, dann wird's ein Verein, eine EV oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, und da versandet und verläuft alles, und wir brauchen neues Feuer. Ja, nur nebenbei jetzt. Und da war einer hier in Jerusalem, und die Gläubigen, die geflohen waren, verkündigten überall die rettende Botschaft von Jesus. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Und einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündigte den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter und Heiland ist. Und die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Werken und Wundern, die er wirkte. Böse Geister, und jetzt hör zu, böse Geister sind ausgefahren mit großem Geschrei. Das muss ein Spektakel gewesen sein. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Dämonenaustreibung ist. Da stinkt's und raucht's und die Menschen schreien und so weiter mit lautem Geschrei. Und es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren, heißt es hier. Auch andere körperliche Gebrechen hat der Herr weggenommen. Und da hat sich sogar der Simon der Zauberer bekehrt und ließ sich sogar taufen und hielt zur Gemeinde, bis Petrus kam und sagte, Du Schalk, als er die Gabe der Austeilung der Geistes, des Heiligen Geistes kaufen wollte. Gottes Gaben kann man nicht kaufen. Gottes Gaben bekommt man umsonst geschenkt. Durch ein geheiligtes Leben wird in einem Leben hineingefügt. So, die Sache Jesu ging weiter, trotz den Simon der Zauberer, dass sich solche Leute manchmal reinschleichen. Und ich sage euch ehrlich, ich diene schon über 50 Jahre dem Herrn Jesus und ich habe miterlebt, wie Leute sich immer wieder reinschleichen. Wie werde ich ein Ältester? Das ist die erste Frage. Oder wie werde ich Gemeindeleiter? Oder wie werde ich das und wie werde ich das? Wie kann ich ein Predigtamt bekommen oder überhaupt ein Amt bekommen? Was? Man wächst in die Sache Gottes rein. Die meisten Leute, die denken, sie können was erreichen, wenn ich schon eine Weile da bin. Ja. Und wir sehen, so viel ist da reingekommen in die Gemeinde Jesu, damals als Jesus wegging. Und deshalb muss eine Entscheidung immer wieder fallen. Wir müssen immer wieder uns von Neuem entscheiden. Ja, Herr, ich will eine ganze Sache mit dir machen. Auch der Kämmerer wurde bekehrt. Und das war eine geistgeleitete Evangelisation, eine wirklich charismatische Evangelisation. Dieser Philippus war in Samarien, Philippus Caesarea, dort diente. Er hat so viel Gnade erlebt und plötzlich sprach der Heilige Geist, Philippus, ich habe Arbeit für dich. Geh auf die Straße, die nach Gaza führt, diese einsame Straße und alles weiter kriegst du nachher vor Ort die Informationen. Und da sieht er einen Wagen, eine Kolonne von der Königin Candace aus Äthiopien. Und da hört er, wie man aus dem Propheten Jesaja liest und da denkt, was ist das, was ist das? Und dann fragt er so als Begleiter, kann ich dir das erklären? Verstehst du, was du liest? Und sagt er, nein, wie soll ich verstehen, wenn mir jemand erklärt? Und dann sagt er, ich erkläre das. Und wir wissen auch da, was da passiert. Er erzählt, dass Jesus dieser Messias ist, der Heiland, der gekommen ist, Menschen zu erlösen. Und dann kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei. Ich war an der Stelle, wo wahrscheinlich dieser Kämmerer getauft wurde in Jordan. Was mittendrin in der Wüste heißt es plötzlich, Baden verboten. Und da unten ist eine Wasserpfütze. Und an dieser Pfütze ist er wahrscheinlich getauft worden. Baden verboten in der Wüste. Auch in der Wüste gibt es Wasser, wenn man getauft werden will. Und er wurde getauft. Und dann heißt es, und er zog fröhlich seine Straße weiter. Warum manche Christen nicht fröhlich sind und nicht gesegnet sind und nicht glücklich sind und nicht gesund sind, liegt es, weil sie Gott nicht gehorchen. Und lehret sie alles halt, was ich euch befohlen habe. Das ist auch die Taufe. Und deshalb taufen wir am Sonntag, den 8. September ab 15 Uhr am Tegeler See. Also du bist herzlich eingeladen. Nur nebenbei. Es ist so wichtig, dass man sich taufen lässt. Alle Menschen, die sich in der Bibel bekehrten, ließen sich taufen. Und hier später Kapitel 9, Apostelgeschichte, da ist der Saul von Tarsus, als er sich bekehrt. Und dann sagt dieser Ananias, der auch von Geist geleitet war und zu ihm hinkam. Du siehst, die Evangelisation der Urchristen war geistgeleitete Evangelisation. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, hat zu mir gesprochen, ich soll zu dir kommen, dass du wieder sehend wirst und dass du wieder in den Willen Gottes kommst. Und dann Paulus stand auf und ließ sich sofort taufen. Nicht lange diskutiert und verhandelt. Ja, ich bin beschnitten. Ich bin als Kind getauft womöglich. Verstehst du, wie manche Leute heutzutage diskutieren? Weißt du, da ist keine Diskussion. Kindertaufe ist keine Taufe. Das ist nur mit Wasser bespritzen. Verstehst du, wenn man das Kind taufen würde, richtig taufen würde, weißt du, dann müsste man die Nase zuhalten und ins Wasser unterdunken. Aber das passiert nicht. Was glaubst du, was der Bengel macht? In aller Liebe. Taufe ist Untertauchen. Alle, die sich bekehrt haben, ließen sich auf diese Art und Weise taufen. Und mit Paulus kam die Wende in der Jesusbewegung. Eigentlich müssten wir heute nicht Christen heißen. Alles, was heute Christen sich nennen, das sind Paulinisten. Die sind auf der Lehre von Paulus aufgebaut, auf die Briefe, die Paulus geschrieben hat, diese ganzen Gemeindebriefen, die ganzen Ordnungen und Regeln, die der Paulus aufgesetzt hat als Pharisäer, ja, und als Rabbiner. Darauf ist die katholische Kirche, die evangelische Kirche und auch die Freikirche mit aufgebaut. Nur nebenbei, was ist aus der Sache Jesu geworden? Paulus, ein in Tarsus geborener Jude, ein römischer Staatsbürger. Gott hat ihn erwählt. Paulus wurde in jungen Jahren in Jerusalem von Pharisäern als Pharisäer erzogen, gehörte zu der großen Elite. Und gerade diesen Saul von Tarsus hat Gott sich geschnappt. Er will die Starken zum Raube haben. Dieser Internationalist, das war Paulus, sprach mehrere Sprachen, war geschickt, war ein Rabbiner und so weiter. Er hat die Urkirche zerstört durch seinen Hass gegen die Christen. Aber Gott hat ihn trotzdem genommen und trotzdem gebraucht und trotzdem eingesetzt. Weißt du, wenn Gott auf jemanden abgesehen hat, den lässt er ganz tief sinken. Und dann holt er wieder hoch. Und so ist auch mit Saul von Tarsus gewesen. Paulus war nicht die erste Wahl Gottes. Paulus war nicht die erste Wahl Gottes in aller Liebe, was ich hier sage, sondern die ideale Unterstützung mit der richtigen Ausbildung, mit den nötigen Qualitäten, damit die Sache Jesu fortgesetzt wird. Stell dir mal vor, Petrus hätte die Gemeinde aufbauen müssen. Der konnte wahrscheinlich nicht richtig lesen und schreiben und so weiter. Der hat den Heiligen Geist gehabt, aber der war nicht talentiert, war nicht gebildet. Das sind einfache Leute, lesen wir in der Apostelgeschichte von Johannes und Petrus. Ja, und deshalb hat Gott den Paulus erwählt. Manchmal müssen wir die Wege Gottes verstehen, manche Leute, die sogar so voll des Heiligen Geistes es nicht gebraucht. Und warum gebraucht er gerade so einen, der studiert, daherkommt? Gott gebraucht die Menschen. Und Gott will Menschen zuerst mal demütigen, zubereiten und zurüsten. In der Wüste Arabiens habe ich vom Herrn empfangen, sagt er nachher später, das war seine Bibelschule. Nun, wie ging es mit der Sache Jesu weiter? In der Urkirche, in der Christenheit, die ersten drei Jahrhunderte ganz besonders, gab es viel Spaltung. Schon in den ersten Jahrhunderten, das lesen wir aus den Briefen des Paulus, Spaltung, Spaltung, Spaltung. Anfangs ging es nur um rituelle Beschneidung, ein Zeichen, wer Jude und wer Nichtjude ist, dass die nichtjüdischen Gläubigen sollte man beschneiden, damit sie auch endlich mal Juden werden, endlich mal das Gesetz halten, endlich das Alte Testament akzeptieren, endlich die jüdische Tradition pflegen. Die sollten beschnitten werden. Die Beschneidung war ein schmerzhafter Prozess für die Männer damals, erwachsene Männer, für Kinder ist es, ja, geht nach 8 Tagen vorbei. Aber hier ein schmerzhafter Prozess, eine Demütigung. Nur nach langwierigen Diskussionen wurde dann auf dem Apostelkonzil vereinbart, dass man keine gesetzliche Forderung mehr an die Nicht-Juden stellt, die Christen werden wollten. Ihr seid gerettet aus Gnade und nicht aus Werke. Geschwister, und das Evangelium hat eine Wende genommen. Wir sind errettet aus Gnade und nicht aus den Werken. Das lesen wir auch später, danach hier bei Martin Luther begegnen wir nochmals. Und immer wieder, Gnade ist es, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Nicht durch Werke. Und das, was die Apostel damals für Entscheidung trafen, das war eine große Entscheidung. Traditionen sterben sehr schwer, das weißt du selber. Was ich schon alles erlebt habe in meinem Dienst, da kommt eine Frau, wenn ich mich taufen lasse, dreht sich meine Großmutter im Sarg um. Also wenn sie wüsste, dass du dich taufen lässt, vielleicht weiß sie das, vielleicht betet sie, dass mein Junge, mein Sohn getauft wird. Du glaubst gar nicht, was deine Oma oder dein Opa im Himmel denkt über das, was ich predige mit der Taufe. Vor ein paar Tagen war jemand aus Indonesien hier und da fiel mir diese Geschichte aus Indonesien. Da ist eine reiche Frau in Indonesien, eine Buddhistin, die liegt im Sterben. Daneben wohnen dann so ein paar arme Schwestern der Pfingstgemeinde und die sagen, ja guck mal, die Frau liegt im Sterben, wir haben Verantwortung für diese Frau, wir sollen rübergehen und mit der Frau beten, vielleicht kann der liebe Gott noch ein Wunder an ihr tun. Und als sie dann zu der Frau reinkommen und an der Tür sagen, wir möchten mit der Frau beten, die im Sterben liegt, dann sagt sie, Leute, die ist schon gestorben, dann sagten die Schwestern, dürfen wir wenigstens sie segnen. Und dann sagt sie, ja, sie können segnen, kommen sie rein und in diesem reichen, super reichen Haus. Und dann legen sie auf diese tote Frau die Hände rauf und die Frau wacht zum Leben auf, die macht die Augen auf. Und das Erste, was sie sagte, der Buddha muss weg, der Buddha muss weg, der Buddha muss weg aus hier, aus meinem Haus. Der Buddha muss weg, verstehst du? Und die wurde Christin, ließ sich taufen dann. Und ihr Sohn, ich habe den Sohn persönlich kennengelernt, der war bei mir in Stuttgart, hat bei mir gepredigt. Bisschen schwierig natürlich, da konnte kein Englisch. Aber der ist als Pastor von einer großen Gemeinde in Jakarta, mit über 100.000 Leute im Gottesdienst. Der Bruder muss weg. Was glaubst denn du, was die lieben Verstorbenen, die jetzt irgendwo in der Ewigkeit sind, was die denken? Der Bruder, die Maria muss weg. Die Mutter Gottes da, was die Leute so oft sagen. Ja, da gab es so viel Spaltung. Traditionen sind schwer auszumerzen. Ich weiß es. Da brauchst du viel Gnade. Du wirst schneller und leichter mit deinen Sünden fertig und den Lasten und Gebundenheiten als mit blöden Traditionen. Evangelium erreichte das Rom. Was ist aus Jesus geworden? der Hauptstadt des Reiches. Paulus hat ein Anliegen gehabt, er wollte unbedingt nach Rom, denn wer die Hauptstadt des Landes hat, hat auch die Stadt und das Land. So, das ist die Philosophie der damaligen Leute gewesen. Und zuerst war das Christentum dort im Untergrund, in den Katakomben. Aber im Römerbrief lesen wir, dass dort auch Leute gab, die von des Kaisers Haus waren. Also Prinzessinnen oder aus dem Harem oder auch woher auch immer. Aus des Kaisers Haus. Und so unterschwellig über den Untergrund kam das Wort Gottes auch in das Kaisers Haus. Paulus und die ersten Christen gründeten keine großen Kirchen, Kathedralen. Die erste Gemeinde bestand bis zum 2. Jahrhundert nur in Hauskirchen. Es gab nur Hauskirchen, gab keine Kirchen. Nachdem die Juden den Christen die Synagoge verboten haben und sie aus der Synagoge rauswarfen, sie versammeln sich in den Häusern hin und her und grüßen mit der Gemeinde im Haus von dem und grüßen mit der Gemeinde im Haus von dem. So Hausgemeinden. Die ersten Christen, die zerstreut waren, sie haben Jesus verkündigt. Sie sagten, wer und was Jesus ist, wo er herkommt, was er tat, was er will und was er heute noch tut. Lies mal hier im Markus-Evangelium im letzten Kapitel, was da heißt. Die zerstreuten Christen hin und her, die plauderten, da heißt es, sie predigten nicht, sie plauderten über Jesus. Sie plauderten. Hast du schon gehört, die Frau Müller ist geheilt worden. Hast du es gehört? Die hat sich taufen lassen. Hast du es gehört? Verstehst du, sie plauderten. Und der Herr wirkte mit Mitfolge der Zeichen unter den Leuten damals. An allen Orten haben sie Jesus verkündigt. Ganz lässig. Nicht so, so spricht der Herr. Nein, hast du es gehört? So, ja, Mundpropaganda. Und über Mundpropaganda wurde das Evangelium im ganzen Römischen Reich verbreitet. Wir haben sogar berichtet, dass in Trier und Köln schon die ersten Märtyrer im ersten Jahrhundert für Jesus gab, Soldaten, die sich bekehrten. Und Soldaten waren die ersten, die sich, ja, wir sehen den römischen Hauptmann in der Bibel, der sich bekehrte und sich an Jesus wandte. Und Soldaten haben dann das weitergetragen und gingen aufs Ganze. Wenn ein Soldat sich bekehrt hatte, ja, dann ging er aufs Ganze. In Apostelgeschichte 13 lesen wir dann ab Vers 45, als aber die Juden die Menge sahen, dass so viele sich bekehren, wurden sie neidisch und widersprachen dem Paulus und lästerten ihn, verspotteten ihn. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, komm, erzählt, was ihr wollt, ist halt sowieso dem Untergang geweiht. Euer Tempel wird bald nicht mehr existieren. Und ein paar Jahre später gab es keinen Tempel mehr. Auch kein Tempel vom Zeus, nicht nur den Judentempel. So, euch muss zuerst das Wort verkündigt werden. Euch muss es gesagt werden. Aber ihr stoßt es von euch, ihr Juden. Ihr achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Und so wenden wir uns nun zu den Heiden. Und da heißt es weiter. Und die Heiden waren hoch erfreut. Denn so hat der Herr durch den Propheten Jesaja schon in Kapitel 49, Vers 6 gesprochen. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an den Enden der Erde. Und Paulus wollte nach Spanien. Auch dort, weil dort eine große jüdische Kolonie war, das Evangelium verkündigen. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Herrn Wort und priesen den Herrn, dass sie gläubig geworden sind und dass sie zum ewigen Leben bestimmt sind, ohne Beschneidung, ohne dass sie Sabbat halten müssen und die jüdische Tradition pflegen. Ja, ganz neu. Ich stoße es von euch. Wir heute erzählen manche Israel-Fans und so weiter, ja, die Christen hätten die Juden bestohlen. Nein, die Juden haben selber Christus rausgeworfen, wollten mit ihm nichts zu tun haben. Die Christen rausgestoßen. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend, heißt es hier. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen und vornehmen Frauen. Über Männer kommen sie nicht durch, aber bei den vornehmen Frauen. Und die Oberen der Stadt hetzten und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus dem Gebiet. Du siehst, wer hat es vertrieben? Wer hat es gemacht? Wie ging es mit dem Evangelium, mit Jesus, mit seiner Sache weiter? Aber was macht unser Bruder Paulus und Barnabas? Sie schütteln den Staub ab von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und gehen nach Ikonien durch den Bau der Gemeinde und der Botschaft, dass unser Leib der Tempel des lebendigen Gottes ist, hat Gott schon vorgesorgt. Bevor der Tempel in Jerusalem fiel und zerstört wurde, hat Gott vorgesorgt. Leute, es kommt eine ganz andere Zeit. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir brauchen nicht einen Bau aus Steinen oder aus irdischen Materialien. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat vorgesorgt, dass seine Sache weitergeht, auch nach der Zerstörung des Tempels. Im gleichen Jahr, als der Tempel in Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde, brannte auch der Zeus-Tempel in Jerusalem. Also die Tempelgeschichte, die Priesterschaft hat aufgehört. Somit, wo Gott sein Haus baut, und jetzt kommt noch ein paar Gedanken, wie ging es mit dem Evangelium weiter, mit der Sache Jesu weiter. Wo Gott sein Haus baut, da baut der Teufel daneben eine Kapelle. Hör mir zu. Und wo das Feuer brennt, da gibt es Rauch. Da sehen wir jetzt, was in Amazonas passiert. Dass man sogar vom Satelliten sieht, was da unten alles passiert. Jesus erzählt vom Reich Gottes. Es wurde gute Same ausgesät, aber der Feind säte Unkraut. Weizen und Unkraut wuchsen nebeneinander dann auf. Die Knechte sagten, sollen wir es ausraufen? Sollen wir das alles vernichten oder aussäten? Du hast doch den guten Samen gesät, lieber Herr. Und der Herr Jesus sagt, als wir schliefen, säte der Feind der Widersacher Unkraut unter dem Weizen. Du siehst, wenn die Christen schlafen, sieht der Teufel Unkraut. Und die meisten Christen schlafen heutzutage. Wo gibt es heute noch erweckte Christen? Da müssen wir eine Lupe suchen. Und selbst, da fühlt es eher ein Floh als einen lebendigen, echten, wahren Christen. Während wir schliefen, der Feind sieht, wenn die Christen nicht wachen. Jesus sagte, wachet und bete, dass ihr nicht in Anfechtungen und Versuchungen fallt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wer er verschlinge. Ja, während wir schliefen oder während alle schliefen, auch der Bauer. Sie wurden wie die törichten Jungfrauen, alle schläfrig und sie schliefen alle ein, weil er verzog. Ich will dir nur eine Wahrheit noch sagen. Die ersten Christen haben ein bisschen dumm geglaubt. Die haben gesagt, Jesus ist gestorben, ist auferstanden am dritten Tag. Nach ein paar Tagen ist er in den Himmel gefahren. Dann 10 Tage später kam der Heilige Geist, der ist jetzt Schlag und Schlag. Und dann ist alles nichts passiert. Dass so Paulus gerade den Thessalonicher Brief schreiben muss. Wir werden denen nicht zuvorkommen, die schon vorausgegangen sind, die gestorben sind. Der Herr wird kommen mit einem Feldgeschrei und mit dem Erzengel vom Himmel. Wir werden nicht davor kommen. Aber da sind viele Leute dann aufgestanden und gesagt, guck mal, der Herr verzieht seine Wiederkunft. Und jetzt inzwischen sind 2000 Jahre vergangen und der Herr ist nicht gekommen. Was sagst du jetzt dazu? Und in dieser Zeit, wo der Herr nicht gekommen ist, da sind viele schläfrig geworden, viele lässig geworden, viele faul geworden, viele träge geworden, viele oberflächlich geworden. Bei vielen ist die erste Liebe erkaltet. Lies mal die Sendschreiben. Dass Gott Gutes und vollkommen geschaffen hat, der Mensch ist gut und so weiter. Aber der Feind bringt Sünde, Verderben und Übel unter die Menschen. Jesus hat guten Samen ausgestreut. Sein Wort, das Evangelium war perfekt. Das Evangelium war perfekt. Aber schon in der Urgemeinde sehen wir, wie dann in der Gemeinde von Ephesus, da heißt es an dieser Gemeinde, du tust je länger, je mehr, bete, singst, jubelst, jauchst, baust das und das und das, missionierst, aber ich habe was gegen dich. Und was? Du hast die erste Liebe verlassen. Du hast die erste Liebe verlassen. Und was sagt Jesus hier den Leuten, die jetzt das Unkraut aussäten wollten? Was sagt er diesen ganzen Pharisäern in den christlichen Kreisen? Sollen wir jetzt ausreißen? Sollen wir die alle rausschmeißen, die ein bisschen anders sind, diese komischen Vögel? Sollen wir sie verscheuchen? Was sollen wir machen? Jesus sagt, wartet bis zur Ernte. Wartet bis zur Ernte. Es muss alles ausreifen. Das Gute wie das Schlechte. Die Gnade wie die Sünde. Ja, wartet bis zur Ernte. Und erst dann kann alles getrennt werden, das Gute und das Böse. Die Laster und die Tugenden, das Licht und die Dunkelheit, das Weizen und Unkraut, die Schafe von den Ziegen. Erst dann kann es getrennt werden. Gott erlaubt die Vermengung, auch in der Gemeinde. Oh, mir macht das nichts aus, wenn da laue Christen sind. Die hören das Wort Gottes, aber die hören das Wort Gottes zum Gericht. Was? Sie hätten das machen können, sie hätten erreichen das können, das was Gott wollte. Gott hat gesagt, ja, alle. Er streute den Samen auf das ganze Feld. Etliches fiel unter den Dornen, etliches auf dem Steinigen, etliches auf dem Weg, wurden von den Vögeln gefressen. Und etliches, und nicht einmal 60%, fiel auf ein gutes Land und hatte Wurzeln und hat ausgeschlagen und Frucht getragen. So, Jesu Arbeit ist eigentlich, den Samen auszustreuen. Mein Auftrag ist, das Evangelium zu predigen, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Ja, einfach predigen. Was will Herr Jesus mehr machen? Mehr kann er nicht machen. Und wer da glaubt, der wird selig werden. Gott will, dass wir kämpfen, uns abmühen, das Unkraut hindern, so gut wir können, dass das alles überwuchert. Du sollst so wachsen, dass du für Unkraut gar kein Platz mehr da ist. Und du das Unkraut erstickst. Das ist unser Auftrag. Aber wenn wir nachgeben, und die vielen Christen sind nur so nachgiebig, weichlich, fein und was weiß ich auch alles. Gott will, dass wir aufpassen, dass wir wachen und beten, dass wir die Bibel eifrig studieren, dass wir dem Heiligen Geist viel Raum in unserem Leben geben und dass wir so viel Fehlentwicklungen in unserem Leben, wie wir können, vermeiden. Für unsere persönliche Entwicklung, geistliche Entwicklung, bin ich verantwortlich und niemand anderes. Für mich ist nicht mein Vater verantwortlich, nicht meine Mutter, nicht mein Mann, nicht meine Frau, niemand. Ich bin selbst für mich verantwortlich. Ein jeder sehe auf sich selbst zu. Und wir sollen auf uns selber aufpassen. So, wir müssen versucht werden, wir müssen kämpfen, wir müssen uns für unseren Glauben auseinandersetzen. Nur deshalb gibt es die Kämpfe, damit wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Damit wir auf dem Weg bleiben, deshalb wirst du angefochten. Verstehst du, da piepst es und da rempelt es und dort kracht es. So, und dort passiert jenes. Weißt du, bleibst du so auf dem Weg, ich will da durchkommen, so gut wie möglich. Und da heißt es, betet, in Matthäus 24 heißt es, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, wenn Verfolgung kommt, wenn und so weiter, dass eure Verfolgung nicht im Winter oder am Feiertag geschehe. Also, wir müssen selber aufpassen. In 1. Korinther 11, Vers 19, Paulus sagt über Spaltungen, es müssen Spaltungen geben. Es müssen Sekten geben. Es muss die Vielfalt da sein. Allerdings muss es euch unter euch Spaltungen geben und zu Spaltungen kommen. Denn nur so wird sichtbar, wer sich im Glauben bewährt. Ob du auf dem Weg bleibst oder nicht. Oder ob du dich verführen lässt. Weißt du, der Teufel kommt mit Lockvögeln, mit verschiedenen Sonderangeboten. Und hier lese ich weiter wieder, 1. Korinther 11. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentum und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wir müssen selber aufpassen, dass wir nicht abdriften. Und die Strömung ist da, dass wir einfach vom Weg abkommen. Und dass wir nicht beim Herrn andocken können, wie wir sollten. Jetzt haben die Russen versucht, da den Weltraum an ihre Satelliten da anzudocken und die haben das Ziel verfehlt. Jetzt müssen sie nochmals versuchen und vielleicht noch ein paar Mal versuchen, bis sie andocken. Und bei uns klappt es auch nicht immer auf Anhieb. Wir sind Menschen. Wir sind fehlerhaft. So, glücklich sind die Seelen, die versucht werden. Du solltest beten, wenn du keine Versuchung hast. Herr, mit mir stimmt was nicht. Ich werde nicht angefochten. Ich habe keine Kämpfe. Bei mir ist was nicht in Ordnung. Wenn du richtig mit dem Herrn wandelst und lebst, wirst du Kämpfe haben. Wirst du Schwierigkeiten haben. Aber in dem allen überwinden wir alles. Lob und Dank. Wir führen ein Überwinderleben. Wie geht's mit der Sache Jesu weiter? Die Knechte wollten das Unkraut ausraufen. Aber Jesus sagt, lass wachsen beides bis zur Ernte. Das Gute wie das Schlechte. Das Ungerechte wie das Gerechte. Gottes Wege sind anders als unsere Wege und unsere Gedanken. In den nächsten Jahrhunderten erlebte die Kirche einen großen Niedergang. Ich behandle hier Kirchengeschichte ein Stück weit und so weiter. Und immer wieder bleibt ein Rest übrig, wie bei Israel. Es blieb ein Rest übrig, auch wenn es nur ein kleiner Junge übrig blieb aus dem Stammbaum Jesu oder Stammbaum des Davids. Und zuerst erleben wir Verfolgung, dann Verführung und so weiter. Und wir erleben in der Endzeit, und ich darf dir ganz frei weg sagen, wir werden keine Verfolgung erleben. Brauchst du darauf gar nicht so vorbereiten, groß auf Verfolgung, in Untergrund gehen und so weiter. Wir werden angegangen durch Verführung. Unser großes Problem heutzutage ist die Verführung, dieses Überangebot in den Medien, im Computer, im Internet. Ja, dieses Überangebot. Wenn mir das nicht passt, auch in den Gemeinden, an jeder Kreuzung ist bald eine Gemeinde. Du kannst die aussuchen, da ist was los und dort ist was los und überall ist was los und gar nichts manchmal. So, der Niedergang der Kirche, um 150 nach Christus verschwinden in der Kirche die Gaben, das Prophetenamt. Ich will nur auflisten, Ich habe ein Buch mal geschrieben, ein Werk geschrieben, einen Bericht auch geschrieben, die ersten 3 Jahrhunderte der Christenheit, also die Märtyrer, weil ich mich für die Märtyrerkirche auch groß eingesetzt habe. Was ist da alles passiert? Was ist da gewesen? Und dieses Material verwende ich hier ganz kurz. Um 150 nach Christus also verschwindet das Prophetenamt. Da kommen die Rituale, da kommt Weihrauch und Klimbim und kirchliche Kleider, sakrale Kleider. Aus verschiedenen Gründen, manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt, ich lasse es dahingestellt. Gegen 180 nach Christus verschwindet die Autonomie der örtlichen Gemeinde. Dann wird der Bischof von Rom als Papst deklariert oder man geht ihn an als Papst. Rom übernimmt die Kontrolle über die Gemeinden. Vorher waren die Gemeinden eigenständig. Mit dem Pastor stand und fiel die Gemeinde oder dem Gemeindeleiter. Oder wenn da eine oder zwei Gemeinden fielen, da war kein Untergang. Aber jetzt, wenn der Bischof von Rom fällt, wenn der Papst versagt, versagt die ganze Kirche. Und so hat der Teufel das installiert. Ja, und so ging es immer mehr bergab. Um 187 nach Christus gab es die erste belegte Kindertaufe durch Besprengung in der Kirchengeschichte. Ich habe übrigens gesagt, wir haben am 8. September Taufe in der Tegeler See, wer noch nicht getauft ist. Wir glauben nicht an Besprengung. Wir segnen unsere Kinder. Ich habe meine Kinder gesegnet, alle meine Enkelkinder gesegnet. Ja, Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Die Kinder gehören zum Himmel, die sind unmündig. Weißt du, die Kinder sind unschuldig, die haben keine Sünde. Und bis sie erkennen, Gut und Böse. Und wir haben in Deutschland das, mit 12 Jahren wird ein Mensch religionsmündig. Und da kann er sich überlegen, lasse ich mich taufen oder nicht. Und die Kindertaufe ist die erste Vergewaltigung eines Menschen. Das Baby wird einfach in die Kirche getragen und er wird gleich Mitglied der Kirche durch die Besprengelung. Und wenn er nachher austreten muss, dann muss er zum Standesamt gehen. Und es kostet manchmal noch Geld bei manchen Standesämtern. Ja, aber so ein Kind, wir haben Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. So ein Kind möchte vielleicht sagen, Papa, ich will nicht katholisch sein, evangelisch sein. Ich möchte Atheist sein. Ich möchte Moslem sein. Ich möchte Buddhist sein. Ich möchte gar nicht sein. Ich pfeife auf alle Religionen. Der Mensch muss frei sein und er muss selbst entscheiden, Papa, was er will. Und das ist den Kindern schon verwehrt. Du bist ja katholisch, kannst ja nichts anderes. Die Wassertaufe wurde abgeschafft. 187, also nach Christus die erste Kindertaufe. Die Wassertaufe durch Untertauchen, wie Jesus gelehrt hat, wie Johannes der Täufer getauft hat, wie die ersten Christen getauft haben, wurde sogar vom Papst Stephanus verboten und verweigert und später sogar noch bedroht. Ja, die biblische Lehre vom allgemeinen Priestertum verschwand damals. Es kam zur Trennung von Geistlichen und Laien. Das sind die Geistlichen, die Ordinierten, die ja Auserwählten, besondere. Und dann die Laien, das dumme Volk. Und die Mitgliedschaft in der Kirche beruhte nicht mehr auf die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, sondern auf ein Glaubensbekenntnis. So wie beim Islam. Beim Islam ist nicht besser. Du musst nur sagen, Allah ist Gott und Allah hat keinen Sohn und du bist schon Mohammed und Moslem. So einfach geht es. Und so einfach mit dem Glaubensbekenntnis bei den Christen war es. Ja, nicht mit der Erlösung, die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus Christus. Was ist aus der Kirche geworden? Die Heiligkeit verschwand und die Weltlichkeit drang in die Kirche ein. Um 350 machte der römische Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion und da ging es bergab, ganz schnell. Die Errettung durch den Glauben ist für die Mitgliedschaft der Kirche damals nicht mehr nötig gewesen. Viele Heiden wurden sogar gezwungen, Christen zu werden. So wie Karl der Große, die Sachsen. Willst du nicht dich bekehren, wirst du bis um den Kopf kürzer. Verstehst du? Das ist dieser Trend, diese Massenbekehrung oder wie die katholische Kirche nach der Entdeckung Amerikas, die Indianer zur Massenbekehrung, Massenzwang. Die Indianer sind glücklich, die noch nicht bekehrt worden sind, sind glücklich in ihrem Dschungel, in dem Busch und mit der Kirche und mit dem Zwang da. Die haben alles verloren, ihr Gold. Die waren nur hinter dem Gold her. Ja, nur nebenbei. Entweder nimmst du das Christentum an oder wirst mit dem Schwert liquidiert. Das war ab 300, seitdem Kaiser Konstantin Kaiser war. Um 380 nach Christus, Rom wurde die letzte Instanz, also das Papsttum, Vatikan, letzte Instanz für kirchliche Angelegenheiten, für Glaubensfragen. Eigentlich sollte jeder selber seine Bibel lesen und herausfinden, was ist der Wille Gottes. Jeder Einzelne sollte die Salbung haben. Und in der Bibel heißt es, ihr habt die Salbung, den Heiligen Geist, und der lehrt uns in alle, euch in alle Angelegenheiten. Aber nein, der Papst entscheidet über die Angelegenheiten. Was du darfst und was du nicht darfst. Dann kam das dunkle Mittelalter. In dieser Zeit etablierte sich die katholische Kirche unter Gregor den Großen zu einer Macht in Europa. Und jetzt, wenn du das Standbild vom Daniel siehst, das Haupt und Brust und so weiter, und dann kommen die Beine und das sind die Knie. Und die Knie sind ein Bild für die katholische Kirche und für den Islam. Gregor der Große und Mohammed waren Zeitgenossen. All die Leute, die nicht einverstanden waren mit der katholischen Kirche, mit all dem ganzen Zeugs, was die Kirche da etabliert hat. Maria, die Gottgebärerin, Gott kann nicht geboren werden. Das Wort wurde Fleisch, heißt es in der Bibel, aber Gott kann nicht geboren werden. Und Maria war Jungfrau bis im hohen Alter, hat keine Kinder gehabt, aber die Kinder von Maria und die Brüder Jesu sind uns in der Bibel erwähnt. Die hat noch ein paar Kinder gehabt, mindestens 5 Jungs und Mädels. Und Jakobus war einer der Brüder Jesu und Judas auch, der sogar Bibelbriefe geschrieben hat. Und all diese Lügen, was sie nicht akzeptieren konnten, da sind sie im Nahen Osten gegangen, zu Mohammed in der Wüste Arabiens. Sie waren mit den Sakramenten nicht einverstanden, sie waren mit dem Papst nicht einverstanden und so suchten sie dort bei Mohammed Zuflucht. Eigentlich der Islam ist nichts anderes als eine Freikirche gewesen, eine christliche Freikirche in alle Liebe. Mischung von Judentum, Christentum und alles Mögliche und ein bisschen Beduinentum. Eine Alternative zu Gregor den Großen, zu der katholischen Kirche. Aber Gott sei Dank, Gott hat trotz der Macht der katholischen Kirche immer wieder Aufbrüche gegeben, auch wenn man die Kirche verfolgte von Anfang an. Die Kirche hat die wahren Gläubigen verfolgt, die Katheder, die Waldenser und wie sie alle geheißen haben, kannst du in der Kirchengeschichte selber nachlesen. Alle, die ein bisschen prophetische Gaben hatten, alle, die ein bisschen inspiriert worden sind von Gott. Die ganzen Hexenprozesse, die ganzen Inquisitionen und ganz schlimm, die ganzen Kreuzzüge, die haben alles versaut für das Christentum. Die Juden würden heute noch glauben und die Moslems würden vielleicht auch noch glauben, wenn diese Kreuzzüge nicht gewesen wären. Aber gerade die Kreuzzüge haben so viel versaut in der Christenheit. Man hat die Leute geopfert. Jerusalem muss von den Heiden befreit werden. Wer da mehr heidnisch ist wie die anderen, das lässt sich nicht beweisen. Verstehst, wenn ich heute an die Moslems denke, die sind gottesfürchtiger wie mancher Katholik und mancher Protestant zusammen. Die beten, verstehst du, in aller Liebe. Jedes Volk, das gottesfürchtig ist, ist Gott angenehm. Die Kirche hatte sogar verboten, Menschen die Bibel zu lesen im Mittelalter. Überleg einmal, das Wort Gottes. Bis vor kurzem, bis in diesem Jahrhundert, als es nicht mehr anders ging, haben sie auch erlaubt, Bibel zu lesen mit Imprimatur, mit kirchlicher Erlaubnis. Das Volk sollte dumm bleiben. Und man kann nur über ein Volk regieren, solange die Menschen dumm sind, ohne Bildung und ohne dem Lesen und Hören des Wortes Gottes. Denkende Menschen sind dem Teufel und auch der Kirche gefährlich. Ja. Deshalb, wenn irgendwo etwas gab, Revolutionen und so weiter, wurde die Intelligenz als erstes liquidiert, vernichtet. Um 1300, wir sehen, Gott arbeitet, Gott gibt die Menschheit nicht auf. Da kam Wycliffe, ein Bibelübersetzer, hat die Menschen ermutigt, die Bibel in europäische Sprachen zu übersetzen. Dann später sehen wir die Wiederherstellung durch die Reformation. Weißt du, Gott stellt die Sache wieder her. Gott baut seine Gemeinde auch auf Umwege nach der Entdeckung Amerikas, der Aufklärung und so weiter. Befreit von der Kirche, dass die Erde eine Scheibe ist, was die Leute verdummt und verarscht wurden. Die Erde ist eine Scheibe und die Erde ist Mittelpunkt des Universums. Die Sonne kreist um die Erde. Weißt du, die Leute wurden verdummt. Und nachdem man das alles ein bisschen aufgeklärt hat und entdeckt hat und so weiter, natürlich mussten viele sterben dafür. Da durfte damals nicht sagen, die Erde ist keine Scheibe mehr. Und die Erde ist nicht Mittelpunkt der Erde, des Universums. Und dann kam Gutenberg und die Drucktechnik und dann Martin Luther Da begann etwas Neues. Und seine These war, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Verstehst du, er hat Probleme gehabt mit sich selbst, der Gerechte. Wie kann ich Gott finden, einen gnädigen Gott? Martin Luther hat die Kindertaufe nicht abgeschafft, ist bei der Kindertaufe geblieben, hat sogar die Wiedertäufer ersaufen lassen, 1524, sogar Briefe geschrieben, die Wiedertäufer sollen ertränkt werden. Eigentlich, wir sind keine Wiedertäufer. Denn wenn die Kinder getauft worden wären, richtig getauft worden, eingetunkt, tauchen ist, ja, getaucht worden wären, dann wäre es okay. Aber wenn die nur besprengt sind, wir sind keine Wiedertäufer. Wir tun das nur, was der Herr Jesus will. Und ich lasse mich da nicht aufbinden und aufbrummen und sagen, wir sind Wiedertäufer. Die Sache Gottes geht weiter. Auch trotz diesen Verfolgungen und Hetzereien der Kirche, von Seiten der Kirche. Du siehst, damals waren die Pharisäer bei Jesus. Heute oder hier im Mittelalter und die ganze Zeit hindurch, fast 2000 Jahre, das war die Kirche. Die Sache Gottes geht weiter. Calvin hat dann ein Werk geschrieben und eines seiner guten Werke war, die Rettung geschieht durch Gnade. Wir werden gerettet allein durch die Gnade. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Kannst nicht verdienen. Um 1600, ja, da begann diese Wiederherstellung des geistlichen Lebens auf verschiedensten Arten und Weisen. John Wesley entdeckte die Heiligung und die Heiligkeit. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das waren die Methodisten, die sind methodisch vorgegangen. Da brauchtest du immer eine Karte, wenn du zum Gottesdienst gingst. Und da war die Frage immer, bist du noch auf dem Weg? Liebst du den Herrn Jesus? Darum heißen sie Methodisten. Methodisten. 1792 gründete William Carey die erste Missionsgesellschaft, ging nach Indien. Für mich war ein großes Erlebnis in Kalkutta. Ich saß auf dem Stuhl, wo William Carey an seinem Schreibtisch saß. Der Stuhl ist zwar durchgesessen, aber William Carey hat das Evangelium nach Indien gebracht und hat den Weg der Mission freigesetzt, dass man Missionare ausschickt und dergleichen. Dann um 1800 entstand in London die erste britische Bibelgesellschaft mit der Verbreitung des Wortes. Und plötzlich auch wir hatten hier in Berlin auch eine Bibelgesellschaft und die Stuttgarter Bibelgesellschaft, die gibt es heute noch. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Bibel muss verbreitet werden. Alle Völker brauchen das Wort Gottes. Und deshalb, in über 3000 Sprachen ist die Bibel übersetzt oder wenigstens Teile der Bibel sind übersetzt, insbesondere das Neue Testament oder die Evangelien. Und ich danke Gott für diese Arbeit der Bibelgesellschaften. Schweizer Bibelgesellschaft, Genfer Bibelgesellschaft. Christen schufen in dieser Zeit soziale und politische Reformen. Weißt du, die Sache Jesu ging weiter. Ob katholische Kirche hin oder katholische Kirche her, evangelische Kirche hin, evangelische Kirche her. Die Sache Jesu ging weiter. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, hat er gesagt. Und die Pforten haben sich aufgetan und hat es gedampft und geraucht und gepfiffen und geheult. Charles Finney trug viel bei für die Abschaffung der Sklaverei in Amerika. Ja, um 1900 brach dann die Pfingstbewegung aus. Was es auch immer ist. In den 20er Jahren gab es große Evangelisationsbewegungen. Die Sache Jesu ging weit nach dem Krieg, ganz besonders. Aber in den 20er Jahren, Modi, Smith Wigglesworth, Billy Graham, Oral Roberts, die haben die Länder durchzogen und gepredigt über die Massenmedien bis heute. Da sitze ich mal in Atlanta im Hotel und dann klippe ich da durch die verschiedenen Fernsehprogramme, was die in Amerika haben. Und dann steht ein Evangelist auf und dann kommt der Redner für den Evangelisten und sagt, heute Abend bei dieser Predigt, predigt Pastor sowieso zu mehr Menschen, als der Herr Jesus Christus und der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gepredigt haben. Und dann zeigt er, wo überall die Leute die Kanäle empfangen können. Zu mehr Menschen, als Paulus und Jesus je gepredigt haben, predigt heute ein Evangelist. Und wenn ich hier heute predige, nachdem ich Amen gesagt habe, nach kurzer Zeit, 700 bis 1000 Leute hören die Predigt. Ist auch Gnade. Und ich predige euch hier. Verstehst? Aber das Wort Gottes ist unbegrenzt. Halleluja, das Wort Gottes ist unbegrenzt. Die Untergrundkirche in Russland und so weiter. Man wollte das Christentum ausrotten, 70 Jahre Atheismus, sowas gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und was ist passiert? Die christliche Kirche in Russland freut sich bester Gesundheit. Ich habe in vielen Untergrundgemeinden in Russland gepredigt, ich weiß, wovon ich spreche. Nach 1948 gab es die ersten charismatischen Aufbrüche. Das heißt, dass der Heilige Geist mit Sprechen an den Zungen, Gebet für die Kranken, Gabenbetätigung und so weiter, das in den Staatskirchen und den Großkirchen, in den Volkskirchen eingezogen ist, dass sogar Papst Johannes der 23. ein Konzil berufen musste und man in der St. Petersdom in anderen Sprachen Gott gelobt und gepriesen hat. David Duplessis, ein Freund von mir, war ein paar Mal bei mir in der Gemeinde, der ist bekannt als Mr. Pentecost. Der hat von Gott einen Auftrag bekommen, damals von Smith Wigglesworth. Und da kommt rein und Smith Wigglesworth war im Gebet und sagte, David, du wirst das Evangelium noch zu Menschen führen, von denen man heute überhaupt nicht glaubt, dass sie überhaupt das Evangelium hören werden. Und der hat Papst Johannes den 23. gesagt, sie brauchen in der katholischen Kirche den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, wie machen wir das? Ja. Und er hat ihnen gesagt, und dann haben sie einen extra Gottesdienst gemacht. Ja, und ich weiß, wie das gemacht wird. Weißt du, diese Leute wissen nicht, wir müssen den Leuten das Evangelium predigen und uns nicht genieren. Katholiken? Ich habe nichts gegen Katholiken, ich habe nichts gegen Moslems, ich habe auch nichts gegen Buddhisten, auch nichts gegen Juden. Ja. Ich habe selber das erlebt, was der David Duplessis erlebt. Da ruft mich plötzlich eine Sekretärin an, sind Sie Pastor Matutis? Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Um was geht es? Der Bischof möchte Sie sprechen. Ich sage, wie bitte? Ich kenne keinen Bischof. Doch, der Bischof von Augsburg, der hätte meine Kassette gehört, das hat er nachher erzählt, x-mal angehört und immer wieder, dann sagte ich, kann ihn in seinen Predigten nichts finden. Und ich möchte, dass dieser Mann auf den Katholikentag in Augsburg predigt. Und ja, und dann habe ich auf den Katholikentag in Augsburg gepredigt. Da steht noch so armer Priester, der Priester vom Ort, von Augsburg, der steht da und hat festgestellt, dass ich kein Katholik bin, dann und so weiter, dass ich nicht von der katholischen Kirche ordiniert bin. Dann sagt der Bischof in meinem Beistand dem Priester, ich ordiniere ihn und Sie halten den Mund. Verstehst? Und so. Und ich dann durfte ich den Hochaltar betreten und predigen. Franz Josef Strauß saß neben mir, hat die Versammlung eröffnet und da kamen über 1000 Leute zu Jesus. Dass ich habe mit meinen Augen erlebt. Und weißt du, ich kann ja nicht sagen, treten Sie aus der Kirche raus, werde ich auch nicht sagen. Die Leute sollen erst raustreten, wenn der liebe Gott ihnen sagt, rauszutreten. Und sie sollen sich taufen lassen, wenn der liebe Gott ihnen sagt, sich taufen zu lassen. Es muss vom Heiligen Geist geleitet werden. Aber ich habe mit diesen vielen Leuten gebetet und ich habe gesagt, suchen Sie sich eine lebendige Gemeinde. Suchen Sie sich eine lebendige Gemeinde. Immer wieder gebetet, gesegnet, suchen Sie sich eine lebendige Gemeinde. Und da ein, zwei Jahren fahre ich durch Augsburg vorbei, besuche den Bischof und dann gucke ich, so eine kleine Schrift liegt bei dem auf dem Tisch, so zum Mitnehmen. Über 20 Hauskreise in Augsburg, die beten und Gott suchen und so weiter. Geistliche Aufbrüche. Gott arbeitet manchmal merkwürdig, verstehst du? Über die Hintertür kommt er, da kommt nie über die Vordertür. So, die charismatische Bewegung. Dann die Jesus-People-Bewegung war eine ganz große Bewegung auch, alle Jahre hindurch. Weißt du, wo das Feuer brennt, es gibt Rauch. Es gibt Rauch. Und das muss man akzeptieren. Wo es das Richtige ist, gibt es auch was Falsches und Irrtümer. Ohne Stroh gibt es kein Korn. Überleg einmal. Was sagt der weise Gamaliel, der Sohn von Hillel, ein Professor in Jerusalem, als die Jünger verhört wurden, Apostelgeschichte 5, Vers 34, und so weiter, dann, ja, ich kann es nicht verhindern. Gottes Sache kann man nicht verhindern. Leute, wir können Gottes Sache nicht verhindern. Politiker können es nicht verhindern. Selbst der Teufel kann es nicht verhindern. Hier, Apostelgeschichte 5, da stand Gamaliel auf, ein Pharisäer und im Volk hochgeachteter Gesetzeslehrer. Und er ließ die Apostel rausführen für kurze Zeit. Und dann wandte er sich zu diesen Versammelten, ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was sie gegen diese Leute unternimmt. Überlegt euch genau. Ja, wenn die Sache von Gott ist, wird sie bleiben. Und genauso, wenn du manches nicht verstehst, unternimm nichts Blödes und Dummes und ja, selbstgerechtes, pharisäisches. Schmeiß raus. Nein, lass es wachsen. Der wird von selbst rausschmeißen, von selbst diese Dinge tun. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, die Wahrheit geht niemals verloren. Gott wacht über sein Wort und sein Werk. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann es nicht untergehen. So singen wir. Man kann über die wahren Christen sagen, was man will. Sie verspotten, wie man will. Sie bekämpfen, wie man will. Sie vernichten, wie man will. Aber man kann Gottes Sache, Gottes Feuer nicht vernichten. Das kann man nicht. Ja, dein Vater in Weißrussland, der hat gepredigt noch unter Kommunismus. Verstehst du? Und ist halt groß geworden und aufgewachsen. Guck mal, wie Gott alle euch geführt hat. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Gottes Sache, den Heiligen Geist kann man nicht auslöschen. Die Jünger in Antiochien wurden Christen genannt. Sie lebten wie Jesus, sie benahmen sich wie Jesus und so weiter. Und bis heute ist das Christentum für die Juden eine Sekte, ein Ableger. Ja, und dann sind die Sekte und Sekte. Wenn ich fragen würde, was ist eine Sekte, da die wenigsten wissen, was wirklich eine Sekte ist. Die Katholiken sind eine Sekte vom Judentum, würde ich sagen. Die evangelische Kirche ist eine Sekte von der katholischen Kirche. Die Baptisten sind eine Sekte, was weiß ich, von diesen ganzen Großkirchen, die sind extra ausgewandert nach Amerika, damit sie in Freiheit Gott anbeten können. Und auch nicht die Mehrheit, die Masse sagt nicht, ob die Sekte oder keine Sekte ist. In Amerika sind die Baptisten die größte Organisation. Und für die Katholiken sind das eine Sekte. Und heutzutage über 800 Millionen Christen zählen sich zu der Pfingst- oder charismatischen Bewegung. Innerhalb der Großkirche ist ein ganz großer Block. Ja, die unterdrücken wir. Nein, du kannst das Feuer Gottes nicht unterdrücken. Ich weiß selbst, als ich in der Baptistengemeinde in München war, ich musste die Gemeinde verlassen, aus verschiedenen Gründen, weil ich Traktate verteilt habe, die Leute zur Gemeinde eingeladen habe und weil ich erzählt habe, ich würde in anderen Sprachen beten. Und die haben gesagt, das ist von unten, das ist vom Teufel. Also entweder lässt es oder wird schließlich aus der Gemeinde aus. Und ich musste die Gemeinde verlassen deswegen. Nach Jahren besuche ich die Gemeinde und wollte meinen Kindern zeigen, wo ich getauft worden bin. Und dann kommt jemand auf mich zu. Sag mal, sind Sie nicht der Herr Matutis? Ich habe gesagt, ja. Wissen Sie, ich bin mit Ihnen zusammen getauft worden. Wir haben hier einen charismatischen Gebetskreis innerhalb der Baptistengemeinde. Später begegne ich Richard Kriese, einem Pastor vom Evangeliumsrundfunk. Und der hat erzählt, er sagt, ich bete in Zungen, obwohl ich Baptistenpastor bin. Weißt du, wirst nicht glauben, was im Untergrund, unterschwellig alles passiert. Natürlich, da geht alles ordentlich und sachlich zu. So, das Christentum breitet sich aus. Die ersten Missionare, ja, die sind durch die Welt gezogen. Überall haben sie Gemeinden gegründet. Paulus vorne an, als Beispiel. Und schon in der Urgemeinde, schon zu Zeiten Paulus in Korinth, da gab es welche, die sind paulinisch. Die anderen sind apollisch, die anderen sind käfisch, die anderen sind von Petrus abgeleitet, die anderen sind christisch, die wollen ganz frei sein, wir sind christisch. Und die anderen sagten, ja, wir sind das und das. Weißt du, Leute handeln sich um den Menschen. Pastor Matutis, Pastor sowieso, vergiss den ganzen Schmarrn. Wir gehören Jesus. Was ist aus den Aposteln geworden? Das würde mich interessieren. Und darüber habe ich eine Arbeit irgendwo mal geschrieben. Und da möchte ich ganz kurz nur vorlesen. Der Bartholomäus macht eine Missionsreise nach Kleinasien, Mesopotamien, Indien und Ägypten und Armenien und predigt dort das Evangelium, gründet Gemeinden und bekehrt sogar den König und dessen Bruder lässt den Apostel nachher zum Tode foltern und am lebendigen Leib hat man ihm die Haut abgezogen. Aber du siehst, die sind überall hingegangen und alle diese Missionare starben, oder diese Apostel starben eines unnatürlichen Todes. Oder Jakobus, der erste Bischof von Jerusalem, er hat sich bekehrt als der Bruder des Herrn und er nimmt viele Reisen im Heiligen Land und er streitet mit Paulus und so weiter über die, ja, was soll man den Juden und Nichtjuden auflegen und sie gingen auseinander, gaben sich die Hand und Ostern 62 nach Christus hat der Urpriester Annonas den Jakobus von dem Tempel gestürzt und er war tot, noch vor der Zerstörung des Tempels. Andreas, der Bruder des Petrus, predigt das Evangelium vor allem in Südrussland, bei den Skythen, gingen zu den Heiden, verstehst du? Die gingen außerhalb des Landes, außerhalb des römischen Imperiums. Und er wirkte, dieser Andreas wirkte Wunder, wurde gekreuzigt, wir kennen das Andreaskreuz. Und dann, er hat ihn, und das der Grund war, weil er in Griechenland die Frau des römischen Statthalters Agias bekehrt hatte. Weißt du, die haben die Frauen bekehrt und da wurde aufgehetzt und aufgewiegelt, diese prominenten Frauen, was ich vorhin vorgelesen habe. Die Juden haben aufgehetzt. Matthias, der für den Verräter Judas die Stelle eingenommen hat und nach seinem Selbstmord missionierte in Judäa, dann in Äthiopien. Da geschahen sehr viele Wunder. Und im Jahr 63 wird Matthias von Heiden mit dem Beil erschlagen. Petrus, der Apostel, den der Herr Jesus besonders lieb hatte und wirklich sehr viel uns übermittelt hat von Jesus, der heilt Kranke weg, Tote auf, zieht durch Kleinasien bis nach Griechenland und Rom. Also ist nachweislich schon nach Rom gekommen. Wir wissen ja diese Erfahrung, Quo Vadis, wo gehst du? Und im Jahr 64 oder 67, man weiß es nicht so genau, gab es eine Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Und da wurde er ans Kreuz geschlagen und das wollte mit dem Haupt, so sagt die Legende. Was ich habe, ist auch vieles über die Legende, über die Geschichtsschreibung überliefert. Er wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Er wollte nicht so gekreuzigt werden wie sein Heiland. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, wirkte später in Ephesus. In Rom wurde er gefoltert, im siedenden Öl getaucht und dann auf der Insel Patmos geworfen, verbannt. Dort schreibt er die Apokalypse, ein Trostbuch der Gläubigen und der Christen. Du solltest die Offenbarung wirklich lesen. Da steht alles, dass du getröstet wirst. Alles vergeht, die Könige vergehen, die Propheten vergehen, die ganzen falschen Propheten vergehen, der Antichrist vergeht. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Halleluja. Und circa 100, 101 nach Christus wird er aufgefordert, entweder heidnisch zu opfern oder Gift zu trinken. Und er hat den Tod gewählt, also den Giftbecher zu trinken. So sagt die Überlieferung. Thomas missioniert in Syrien, Iran, zieht nach Indien, bekämpft einen hundertköpfigen Dämonen dort unten, wurde in Indien erstochen. In Madras, ich war dort auf dem Berg, wo er gebetet hat und von einem Priester erstochen wurde von hinten. Jakobus der Ältere, eigentlich der Jüngere, der hat nicht lange gelebt. Manchmal fragt man sich, warum wird ein Mensch so schnell dahin gerafft? Er missioniert in Spanien nach der Rückkehr Ostern 44. Nach Christus wird er in Jerusalem als erster Apostel, als Märtyrer hingerichtet und Herodes freut sich, haben wir in der Apostelgeschichte, freut sich, hat ein gutes Werk getan und haben gesehen, die Juden sind begeistert, wenn er den Herodes köpft oder auf den Befehl von Herodes enthauptet. Philippus, wir wissen noch die Geschichte, Petrus war zu der Zeit noch im Gefängnis und die Gemeinde betete, wahrscheinlich haben Jakobus gar nicht gebetet und die Gemeinde betet und Petrus wird befreit. Jakobus wird geköpft. Wir fragen uns manchmal, lieber Gott, warum ist es bei dem einen so? Warum funktioniert es bei einem, dass er befreit wird und der andere wird geköpft? Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Nur nebenbei. Philippus, der Apostel, nicht der Diakon, predigt 20 Jahre lang unter den Reiternomaden in der südrussischen Steppe. Philippus wird mit 87 in Hierapolis in der Türkei gekreuzigt. Matthäus verlässt 42 Palästina. Er schreibt sein Evangelium, das Matthäus-Evangelium, wir haben das in der Bibel. Und er zieht als Glaubensbote nach Persien und Äthiopien. In dem afrikanischen Land besiegt er den Zauberer Seros und Afraxas und bekehrt einen Teil der königlichen Familie. Du siehst, die haben sich auf die königliche Familie sich spezialisiert, die Obrigkeit. Deshalb betet für die Obrigkeit, heißt es immer wieder, dass sie zum Glauben kommen. Wenn der König gläubig ist, dann wird das auch dem Volk leicht gemacht. Und ein Widersacher, der das nicht wollte, hat ihn mit dem Schwert getötet. Du siehst, alle diese Apostel, die Jünger Jesu, sind diesen schweren Weg gegangen des Leidens. Was ist aus der Sache Jesu geworden? Der Tullian sagt, das Blut ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Judas Thaddäus, der Jesus nachfolgte, geht nach Edessa und so weiter in der Türkei, predigt in Syrien, Mesopotamien, Phönizien und nach Armenien. Und zusammen mit seinem Bruder Simon und den Zeloten ist er in Persien. Und dort wurden beide von einem Mithraspriester zu Tode gefoltert und dann mit Keulenhieben erschlagen. Brutal. Die anderen Religionen können nicht dulden, dass du die Wahrheit ihnen erzählst und ihnen sagst. Und Simon der Zelot missionierte weiter unter den Juden und so weiter. Da sehen wir hier die Geschichte im Heiligen Land zusammen mit dem Bruder Thaddäus. Zieht er nach Persien und dort wurde er mit den Keulen erschlagen, wie gesagt. Und er wurde in zwei Teile zersägt. Auch in der Bibel steht, dass sie wurden zersägt und sie haben dennoch nicht aufgegeben. Hebräerbrief 11, lies mal. Sie waren trotzdem gläubig, sie blieben trotzdem beim Herrn Jesus. So, damit geht die Sache Jesu weiter und ist nicht aus der Welt zu schaffen, selbst wenn noch so viele Irrlehren kommen und Irrlehren, die Lehre Jesu auslöschen möchten, verführen möchten die Menschen und so weiter. Paulus wusste, nach meiner Abschieden, sagte er in Milet, nach meinen Abschieden werden unter euch aus eurer eigenen Mitte gräuliche Wölfe kommen und so weiter. Und die werden die Herden nicht verschonen. Und das erleben wir schon in den Briefen, der apostolischen Briefen. Ignatius, der dritte Bischof von Antiochien, soll in Rom hingerichtet worden sein. Und als er dort hingerichtet werden soll, die Gemeinde in Rom betet, Bruder Ignatius, Bruder Ignatius, Bruder Ignatius. Und was sagt Ignatius? Hört auf für mich zu beten. Ich warte ungeduldig mit Jesus vereint zu werden. Das waren die ersten Christen. Betet nicht für mich. Und er erklärt, für mich ist es schöner in den Tod zu Jesus zu gehen, als König über Grenzen der Erde, ganze Erde zu sein oder über große Gebiete der Erde zu sein. Für ihn, für mich, der für mich gestorben ist, ich suche nur ihn und er ist meinetwegen auferstanden. Ich sehne mich nach ihm. Gönnt mir, ein Nachahmer seiner Leiden zu sein. Gönnt mir, bete doch nicht so dumm. Verschone ich. Du siehst, die Leute haben damals eine ganz andere Einstellung gehabt zum Tod und Leben. Das ist christlicher Realismus. Ignatius, dieser Smyrner, er sagt, Jesus ist wahrhaftig aus dem Geschlecht Davids. Jesus ist wahrhaftig geboren von der Jungfrau. Und er wurde wahrhaftig für uns ans Kreuz genagelt. Und da waren sie noch ganz nah bei der Tradition und Überlieferung. Und er sagte, da wo Jesus ist, dort ist auch seine Gemeinde. Denk drüber nach. Da wo Jesus ist, dort ist auch seine Gemeinde. Im Untergrund, am Kreuz, auf dem Söller. Trotz den Wirrnissen und den vielen falschen Propheten und des Widerstandes bat Jesus seine Gemeinde und seine Jünger, ja, die gehen zu Jesus, freuen sich auf Jesus. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Herr Jesus, die Sache ist dein, die Sache, an der wir stehen, die Sache, für die wir heute erarbeiten und kämpfen, die Sache, darüber ich heute gepredigt habe, deine Sache kann nicht untergehen. Du bist das Weizenkorn, das in die Erde gegangen und gefallen ist und dein Tod hat Satan und die ganze Höllenmacht überwunden. Deine Gemeinde existiert bis heute. Lügen, Intrigen und Verfolgungen konnten deiner Sache nicht schaden. Im Gegenteil, oh Herr, wir wollen deinen Namen preisen, denn die konnten deinen Namen nicht auslöschen, die Kinder Gottes nicht vernichten. Weder der Kommunismus noch irgendwelche Ismen in unserer Zeit konnten die Sache Jesu zerstören. Die Sache ist deiner, Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Deine Sache geht weiter, auch wenn wir manchmal so viele Widerstände und Kämpfe haben. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht, Halleluja. Und die Reiche dieser Welt gehen unter. Du bist das Licht und das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Preis Gott. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein Licht angezündet hast und dass immer wieder das Licht brennt. Und es gibt immer wieder Fackelträger, die das Licht weitertragen. Jesus, du siegst und dass du siegst, ist ewig ausgemacht. Gelobt sei dein Name, Herr Jesus Christ. Amen.